Jüdisches Leben, Geschichte und Kultur in Hessen. Der Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung mit Isabel Gatthof. Meine Studiogäste heute: Dr. Birgit Seemann und Ralf Hofmann. Wir sprechen über jüdische Logen in Hessen.
Die Idee, einen rein jüdischen Orden zu gründen, brachte Heinrich Jonas, ein jüdischer Auswanderer aus Hamburg, Mitte des 19. Jahrhunderts nach New York. Gemeinsam mit 11 Gleichgesinnten gründete er im Jahre 1843 den Orden Bnei Brit. Der Name Bnei Brit kommt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt »Söhne des Bundes«. Gemeint ist der Bund zu Gott, der am 8. Tage nach der Geburt durch die Beschneidung der Brit Mila vollzogen wird. Unsere Gründer waren mit den Idealen und Zielen der Orden aus ihrer deutschen Heimat bestens vertraut, erfuhren jedoch als jüdische Logenmitglieder immer wieder antisemitische Anfeindungen, obwohl, gemäß der Statuten aller Orden, die Religion eines Mitglieds keine Rolle spielen dürfte. Daraus entwickelte sich der Wunsch nach einem rein jüdischen Orden, den sie schließlich in der neuen Heimat, den USA, gründeten. Ihre Idee entwickelte sich in kürzester Zeit zu einer Erfolgsgeschichte. In Frankfurt tat man sich mit der Idee der Gründung einer Bnei Brit-Loge zunächst sehr schwer. Frankfurt hatte eine funktionierende Gemeinde, die aufgrund ihrer Größe und wirtschaftlichen Situationen unabhängig war. Man muss verstehen, dass es zu dieser Zeit noch keine staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen gab und dass diese damals nur durch Spenden verantwortungsvoller Bürger ermöglicht wurden. Dass es schließlich doch zur Gründung der Frankfurt-Loge im Dreikaiserjahr kam, ist Männern wie Raphael Ettlinger und Ferdinand Gamburg aus Frankfurt zu verdanken. Die Gründung eben dieser 372. Loge im Gesamtorden von Bnei Brit und die 20. im deutschen Distrikt fand am 8. Januar 1888 in Frankfurt statt. Die Frankfurter Bnei Brit-Loge nahm eine rasante Entwicklung. Bereits ein halbes Jahr nach ihrer Gründung konnte das 100. Mitglied aufgenommen werden. Zur Jahrhundertwende war die Mitgliederzahl auf über 300 Brüder angewachsen, sodass man sich dazu entschied, ein Grundstück zu erwerben, um ein eigenes Logenheim zu bauen. Am 8. September 1901 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung auf dem erworbenen Grundstück Eschersheimer Landstraße 27. Im gleichen Jahr wurde die Frankfurter Börneplatz-Synagoge um 400 Plätze beträchtlich erweitert. Dr. Markus Horowitz, Begründer der Frankfurt-Loge und Gemeinderabbiner der orthodoxen Börneplatz-Synagoge, sollte später auch als Namensgeber für die im Jahre 1922 gegründete Markus-Horowitz-Loge dienen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bestand die Loge aus fast 500 Mitgliedern.
Das war ein kleiner, rein akustischer Ausschnitt aus dem Kurzfilm zur Geschichte des jüdischen Ordens Bnei Brit. Wer Interesse hat, den ganzen Film zu schauen, also nicht nur zu hören, kann einen Blick auf die Website von Bnei Brit Frankfurt werfen. Daran anknüpfend reden wir heute in Folge 6 unseres Podcasts über die Geschichte der jüdischen Bnei Brit-Logen in Hessen. Dazu darf ich hier bei mir im Studio ganz herzlich die Historikerin Dr. Birgit Seemann begrüßen, die schon seit mehreren Jahren Forschungsarbeit zur Geschichte von Bnei Brit und das nicht nur in Hessen leistet, sowie Ralf Hofmann, den Präsidenten der Bnei Brit Frankfurt Schönstatt Loge e.V. und ehemaligen Präsidenten von Bnei Brit Europe. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
Dankeschön.
Dankeschön.
Nun haben wir gehört, die erste Loge in Frankfurt wurde 1888 gegründet, gefolgt von zwei weiteren, 1919 und 1922, wenn ich nicht irre. Wo in Hessen gab es denn überall Bnei Brit-Logen, Birgit?
Ja, es gab Logen in Darmstadt, in Eschwege, in Fulda, Hanau, Kassel, eine größere Loge, die Sinai-Loge, in Mainz, in Wiesbaden und in Worms.
Ah, interessant. Dann doch einige.
Ja.
Dazu muss man wissen, dass die Frankfurter Logen vielen Logen bei ihrer Gründung geholfen hat und das weit auch über Hessen hinaus, weil die hatten die meiste Erfahrung und waren sehr motiviert und engagiert. Und das hat auch dazu geführt, dass auch diese Logen sich sehr schnell entwickelt haben und eine große Rolle im Debrett wahrnehmen konnten. Es ist wichtig zu sagen, dass mit der Gründung der Logen brauchten die Logen ja auch einen Treffpunkt, wo sie sich getroffen haben. Und als sie dann immer größer wurden, wollte man das nicht nur in angemieteten Räumen machen, sondern legte auch Wert darauf, dass man seine eigenen Immobilien hatte, in denen man sich treffen konnte. Das war manchmal wöchentlich oder sogar öfters in der Woche, wo man sich austauschen konnte. Und das war praktisch auch ein gesellschaftlicher Event, weil man hatte viele große Veranstaltungen, das ist in der Stadt gefunden, Diskussionsrunden, weil man muss natürlich auch verstehen, dass das damalige deutsche Judentum schon sehr liberal war und sich zum großen Teil schon auf dem Wege war, sich vom Judentum zu entfernen. Und das war auch immer ein Anliegen des Bnei Brit, nicht nur, was Birgit immer zu Recht besonders betont, das ZKK zu üben, das heißt Gutes zu tun, Menschen zu helfen, sondern man hat auch große Werte aufgelegt auf den Zusammenhalt der Juden und dass sich jüdische Menschen nicht vom Judentum entfernen.
Durch die Assimilation.
Absolut, durch die Assimilation, weil sie fühlten sich ja in erster Linie als Deutsche. Dieses Phänomen siehst du ja auch heute in den USA, wo die jetzt zum ersten Mal aufgrund des Antisemitismus, das man jetzt in den USA hat, merken die Leute auch, dass sie nicht nur amerikanische Staatsbürger sind, sondern auch Juden durch diese antisemitischen Anfeindungen, speziell in den Unis. Und das war hier auch so. Die Juden fühlten sich als Deutsch. Und wurden dann erst durch diesen permanenten Antisemitismus erst aufgerüttelt. Und das war auch das Ziel der Loge, um die Juden zusammenzuhalten und ihnen eine Basis zu geben, auch über dieses Logenheim, das Gesellschaftshaus, sich mit jüdischen Themen zu befassen. Philosophen zu hören, Vorträge von berühmten Menschen zu hören. Und das war ein ganz wichtiger Beitrag zum Erhalt des Judentums.
Ja, und ich würde noch anschließen wollen, dass auch für die nichtjüdischen Frankfurter und Frankfurterinnen das also ein ganz wichtiger Treffpunkt war, weil das Logenheim auch ein Gesellschaftshaus eben für ganz Frankfurt war, auch durch die großen Räumlichkeiten. Und es fanden große Veranstaltungen statt, verschiedene Organisationen haben auch die Räume gebucht. Also es war auch ein reges Frankfurter Leben, auch über das Frankfurter Judentum noch hinaus.
Ah, sehr interessant.
Ja. Darf ich daran noch was anschließen? Das ist ja heute so, dass man hier in Deutschland rumrennt und überall so Jewish Places sucht, ja, wo sich Menschen getroffen haben. Und leider ist es ja so, wie wir schon öfters auch gesprochen haben, dass ja der Orden Bnei Brit in der Öffentlichkeit leider nicht bekannt ist. Das zum ersten Mal jetzt selber wissenschaftlich aufgearbeitet haben, mit einem großen Erfolg dank auch der Mitarbeit von Birgit, die wir sehr, sehr schätzen, die wirklich ein Großartiges geleistet hat, mit einem persönlichen großen Engagement. Und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Und mit Hilfe des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat, BMI, konnten wir dann auch die Fördermittel bekommen, das zu tun. Und ich will noch einen letzten Satz kurz dazu sagen, weil die Ministerien sind ja miteinander verbunden und bei denen ist das ja auch alles digitalisiert. Und die sehen ganz genau, wenn jemand einen finanziellen Förderungsantrag stellt für irgendein Projekt. Und es ist also wirklich unfassbar, eine Schande eigentlich, wenn ich das sagen darf, dass es eine erwiesene Tatsache ist, dass dieses Projekt, das wir jetzt machen, die tatsächlich erste wissenschaftliche Aufarbeitung in Deutschland des Ordens Bnei Brit ist. Das möchte ich nochmal speziell betonen.
Und wie bist du zu dem Thema gekommen, Birgit? Was hat dich mit der Geschichte der Logen verbunden? Wie kamst du zu Bnei Brit?
Ja, ich arbeite ja schon seit langem für das Forschungsprojekt an der Frankfurt University of Applied Sciences im Bereich Fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit und der Bibliothek über die Geschichte der Frankfurter jüdischen Krankenpflege, ein ganz spannendes Thema. Und da hat sich ja in Frankfurt 1893 der allererste Verein für jüdische Krankenpflegerinnen in ganz Deutschland überhaupt gegründet, in Frankfurt. Und da war auch die Frankfurt-Loge des Bnei Brit sehr intensiv beteiligt, dass die Professionalisierung der jüdischen Krankenpflege vorangetrieben wurde. Und da bin ich eigentlich auf die Loge gekommen und auf Bnei Brit. Und da hatte mich Simone Hofmann angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass der Anteil doch sehr groß ist. Und so kamen wir miteinander ins Gespräch und ich fand das unglaublich spannend. Ich kannte das vorher auch gar nicht, über den Frankfurter Bnei Brit und seine drei Logen und seine Frauenvereinigungen und seine vielen, vielen Projekte zu forschen.
Ja, da sind wir auch schon in medias res, beziehungsweise bei meiner nächsten Frage, da wir im Einspieler schon ein bisschen was über Rituale zu erfüllende Verpflichtungen und eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, Logennomenklatur gehört haben. Also Loge, Distrikt, Orden. Was hat es damit genau auf sich und kannst du uns das vielleicht ein bisschen besser einordnen, Ralf?
Gut, sehr gerne. Also danke für die Frage. Das ist so, wir wissen ja, dass es immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, als würden da die Leute Geheimniskrämereien da machen oder irgendwelche Sachen spinnen oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Das sind gleichgesinnte Männer. Also früher waren es ja nur, in der Gründungsphase waren es nur Männern.
Kommen offen. Wir nochmal drauf zu sprechen.
Ja, genau. Dann. Und später hat sich ja das gewandelt. Obwohl das nicht heißt, dass die Frauen nicht auch selber, die Ehefrauen, Schwestervereinigungen gegründet haben und die ganz Wertvolles geleistet haben. Also man kann durchaus sagen, dass ohne die Frauenbewegung, und deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz auf das fünfte Kapitel von der Birgit, die sehr groß in dem Stil darauf eingeht. Und man sieht schon, die Damen spielen heute im Leben immer eine große, wichtige Rolle. Und es waren hoch engagierte, hoch intelligente, unglaublich tüchtige Frauen in allen Bereichen des Lebens, von Wirtschaft bis Krankenschwestern, Verlegerinnen, spielt gar keine Rolle was. Und denen hat die Loge auch wirklich viel zu verdanken, auch vor allem die Stadt und die Kommune für das, was sie geleistet haben.
Und mit Kapitel 5, da meinst du sicherlich eure Publikation, oder?
Ja, das ist das Buch von Birgit, in dem sie in dem fünften Kapitel ausführlich auf die Leistungen der Frauen in der Schwesternvereinigung der Loge eingeht. Also der Titel des Buches über die drei Frankfurter Logen ist ein Segen zu werden für die Menschheit. Das Buch kann man käuflich erwerben zum Selbstkostenpreis oder man kann auf die Webseite gehen unter Rubrik History. Da kann man die Geschichten zu allen Logen, die wir erforscht haben, finden und natürlich auch die drei Frankfurter Logen, die zwei Nürnberger Logen und die Mannheimer Loge. Das ist auf der Webseite der Frankfurter Nippet-Loge. So ist es.
Perfekt.
Ich möchte sagen, das ist halt, wenn man in einer Loge zugehört, dann gehört man ja einer Bruderschaft an. Und das ist ja schon etwas mehr. Das ist nicht so, wie du jetzt in den Fitnessclub gehst und unterschreibst da 80 Euro im Monat und wenn es dir nicht mehr passt, dann kündigst du das und gehst raus. Nein, das ist schon der Witz ist ja, dass man Gleichgesinnte sucht. Da kann auch nicht jeder aufgenommen werden. Man wird eigentlich gefragt. Man guckt sich die Leute an, ob sie zu einem passen. Und man muss auch wissen, es gibt sogenannte geschlossene Logen, die sind nur für die Mitglieder. Und es gibt offene Veranstaltungen. Und da legt man dann schon, offener heißt, dass es für alle zugänglich ist. Und dann schauen wir uns die Leute schon an, ob der auch wirklich Interesse zeigt, ob das für die Ideale interessiert. Und diese Ideale, bei uns ist das so, wir stützen uns auf drei Säulen. Das sind einmal, wir unterzeichnen auch immer mit diesem Namen, wenn wir gegenseitig Briefe schreiben, schreiben wir in W, B und E. Und das heißt in Wohltätigkeit, Bruderliebe und Eintracht. Das sind die drei Säulen, auf die wir uns stützen. Und es geht halt mehr eigentlich um die Verbundenheit. Man muss ja auch wissen, es gibt ja auch Rotarier. Es gibt jetzt ja nicht nur, das sind Leute, die gehen dahin, weil sie schon in einer gewissen Gemeinschaft die gleichen Ziele verfolgen. Und das haben unsere Brüder ja gemacht, in herausragend, auch mit den Schwestern. Herausragenderweise in so vielen...
Sich gesellschaftlich zu engagieren.
Ja, gesellschaftlich und vor allen Dingen auf sozialer Basis, auf karikativer sozialer Basis, weil es gab ja damals auch viel Elend. Es gab viele Frauen, das ist nicht so wie heute, dass wenn du jetzt schwanger wurdest...
Zur Gründungsphase, 19.
Jahrhundert. Nicht nur zur Gründungsphase, auch weiterhin, weil es gab ja junge Frauen, die wurden schwanger. Und früher wurden die ja geächtet, ja. Aber um die allein hat man sich schon gekümmert und hat ihnen und den Kindern die Möglichkeit gegeben, eine berufliche Ausbildung zu bekommen, Arbeit zu bekommen und so weiter. Also in vielen Bereichen, allen Bereichen des Lebens hat die Logen und ihre Logenschwestern, die Logen-Schwesterverbände, wirklich, Birgit sollte das in Ruhe erzählen, weil es, finde ich, enorm wichtig, was die geleistet haben, ist wirklich phänomenal. Aber ich will noch kurz was sagen zu dem Distrikt. Das ist so, wie das kam. Das ist so, die Logenidee wurde ja in Amerika gegründet. Und die Supreme Großloge sitzt in Washington.
Das ist so
von B'nai B'rith. Und es nennt sich B'nai B'rith International. Und die anderen Logen auf der ganzen Welt, es gab ja Logen in Nord, Süd, Mittelamerika, auch in Israel, in Palästina damals sogar schon vor der Gründung des Staates Israels 48, in ganz Europa überall gab es Logen. Und die haben gearbeitet nach dem Prinzip der drei Säulen, waren aber auch schon autonom. Also niemand hat ihnen reingesprochen, welche Projekte sie unterstützen sollen. Aber es gab zum Beispiel auch Projekte, die von der Großloge angefragt wurden, zum Unterstützen. Zum Beispiel gab es schon damals, auch im 19. Jahrhundert, gab es ja immer wieder Pogrome und Verfolgung an osteuropäischen Juden. Also hat man schon damals auch osteuropäischen Juden, jüdischen Menschen immer geholfen. Zum Beispiel ein Projekt. Oder wenn irgendwas für in Palästina war, da hat man schon immer alle geholfen. Das ist auch so ein Thema, das wir heute auch machen. Ja? Aber darüber komme ich später drauf zu sprechen. Ja?
Genau. Okay. Und Mitglied können nur Juden werden.
Ja, es ist so, dass gemäß den Statuten nur jüdische Menschen Mitglieder werden. Wir haben natürlich, es gibt so, wir haben auch einen Freundeskreis, weil das ist natürlich schon heute ein größeres Problem, als es früher war. Wir haben ja Leute, die eintreten wollen, wo der Ehepartner oder Lebensgefährte leider nicht jüdisch ist. Und gemäß den Statuten von der Großloge aus Washington dürfen wir nur Menschen in die Loge aufnehmen, die jüdischen Glaubens sind. Für die anderen, denen erklären wir das auch immer vorher und besprechen unser Bedauern aus, dass sie halt leider an den geschlossenen Logen, das heißt geschlossene Loge sind Sitzungen, an denen nur Logenschwestern und Brüder teilnehmen können. Aber wir haben ja auch offene Veranstaltungen und das ist für alle Menschen, egal welcher Konfession, zugänglich. Und da können die natürlich auch, selbstverständlich sind sie herzlichst gerne eingeladen zu sämtlichen Veranstaltungen. Und wenn wir das erklärt haben, dann verstehen sie das auch. Aber leider sind wir halt daran gebunden und können uns nicht über die Statuten der Großloge hinwegsetzen. Aber das hat natürlich auch schon ein bisschen historischen Hintergrund in der Zeit, aus der napoleonischen Zeit, wo es hier auch immer Ärger gab, gerade auch mit den Freimaurerlogen. Das kann man überall auch nachlesen, das ist auch kein Geheimnis, dass man dann auch Juden nicht wollte und so weiter. Und dass man, hatten sich auch schon rein jüdische Freimaurerlogen gegründet, nebenbei gesagt. Auch hier gab es zwei davon. Eine hieß Frankfurter Adler und die andere hieß
zur aufgehenden Morgenröte. So, da war es Moritz Daniel Oppenheim.
Genau, das hast du ja geschrieben. Aber das hat sich dann auch nicht so bewährt. Aber es ist halt immer wieder das Gleiche, dass die Juden nicht wollten. Und deswegen kam es ja zur Gründung des Bnei-Brit. Das hat ja dann zwangsweise dazu überhaupt geführt.
Und wie sieht das aus mit den Begrifflichkeiten Loge und Orden? Könntest du uns das auch nochmal kontextualisieren?
Ja, also mit Loge meint man jetzt nicht Theater oder Kino, sondern die Loge ist ein Verbund von gleichgesinnten Frauen und Männern, die dieselben Ideale und Ziele verfolgen. Die sind eben, wie ich schon mal erwähnt habe, Wohltätigkeit, brüderliche und schwesterliche Liebe und Eintracht. Gut, das heißt, es ist eine Loge und die gehört zu dem Orden Nebrath. Das ist genauso, zum Beispiel, es gibt auch den Orden der Odd Fellows. Ja, aber die Loge heißt dann, die Frankfurter Odd Fellows Loge nennt sich Goethe-Loge. Ja, aber die gehören zu dem Obergriff in den Orden Odd Fellows. Das heißt, sie
wie so eine Dachorganisation.
Ja, wie so eine Dachorganisation, die dann auch praktisch so vorgibt, die Rituale und, aber das ist halt so, die sind auch schon relativ liberal. Ich meine, in den Freimaurerlogen, die es ja gab, da haben zum Beispiel auch jüdische Menschen, waren teils dort, aber die waren schon wirklich sehr speziell und muss ich ganz ehrlich gestehen, wir sind natürlich auch mit denen, wir unterhalten uns ja mit denen, sind auch befreundet, aber man muss halt schon differenzieren. Also das heißt nicht, wenn du jetzt einen Logenbruder oder Schwester hast, dass du unbedingt mit denen befreundet bist. Und das Schöne ist ja, wenn das ein Bruder sein kann und auch ein Freund. Und das ist dann doch mal ein Unterschied.
Verstehe. Nun gibt's ja auch, du hattest jetzt gerade die Freimaurer zum Beispiel erwähnt, gewisse Insignien. Wir haben uns mal drüber unterhalten, ja, Stichwort genau. Schürzen oder ähnliches. Gibt es sowas bei euch
Nein,
auch?
Nein, das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist mit jüdischen Leuten auch schwer durchzuziehen, weil die sind in der Regel ja doch liberal und das sind auch alles Leute, die wollen Gutes tun und also das ist sehr speziell und sehr individuell. Das geht schon in eine Richtung, die mir auch persönlich gar nicht liegt. Also ich könnte für mich gar nicht vorstellen, Mitglied in einer Freimaurerloge zu sein, weil das würde mich eher abschrecken und unsere Leute auch. Und bei uns geht es eigentlich mehr darum, wir haben so viel zu tun und so viele wichtige Aufgaben, weil du halt als Jude natürlich immer in der Minderheit bist. Ja? Und deswegen für sowas haben wir gar keine Zeit, auch kein Interesse. Also bei uns ist es so, dass der Vorstand heißt eigentlich Beamtenrat, weil es gibt Beamte, die nennen sich Marschall oder so, der hat bestimmte Aufgaben darauf oder Wächter, die müssen darauf achten bei geschlossenen, diese Leute, diese Beamten, diese Jobs, oder diese Namen spielen nur eine Rolle bei geschlossenen Logen. Der Wächter muss halt aufpassen, dass da niemand anders reinkommt, der als Mitglied der Loge ist. Ja, das ist also, aber ansonsten ist es der Präsident. Also bei uns in der Frankfurter Loge, es ist natürlich eine Frage der Größe, aber wir haben einen Präsidenten, dann haben wir zwei Vizepräsidenten, dann haben wir einen Schatzmeister und einen Sekretär. Also bei uns man muss ja wissen, dass wir ein eingetragener Verein sind, ja. Und wir müssen ja die Statuten auch gegenüber dem Finanzamt vorlegen. Die wollen immer wissen, wie viele Veranstaltungen haben wir. Und das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja dankbar, wenn man uns fragt. Wir sind froh, jeden, der sich dafür interessiert. Und wir haben
also muss man leider die Verschwörungstheoretiker etwas enttäuschen an der Stelle.
Völlig enttäuschen. Also was uns anbringt, auf jeden Fall. Es gibt schon die eine oder gewisse Freimaurerloge, muss man sagen, die auch mir noch nicht mal erzählen, was da alles da bei denen los ist. Aber ich frage auch nicht nach. Also meine, das ist bei denen, wenn sie was zu verheimlichen haben, sollen sie es doch. Ja? Also mich interessiert es nicht. Also es betrifft uns nicht. Das ist wirklich so, Isabel. Ja? Wenn ich darauf jetzt bestehen würde, wenn ich denen jetzt sagen müsste, ihr müsst euch da so hinstellen und so, da kommt kein Mensch. Gerade auch die jüngeren Leute. Ja? Ich muss auch sagen, als ich in die Loge reinkam, hatte ich auch damit ein Problem, weil das ist am Anfang ist es ja gewöhnungsbedürftig, aber mich interessiert hauptsächlich auch heute, ich finde das eine Verpflichtung, das ist ja auch ein Grund, warum wir das gemacht haben. Wir haben es deswegen gemacht, weil das Judentum auch in Deutschland ist ja nicht mehr das Judentum von vor dem Krieg. Das sind ja alles Menschen, die überlebt haben, die kamen ja entweder aus Polen, sind dann hier geblieben über diese DP-Lager, wie zum Beispiel in Salzheim. Das war diese Generation, das heißt, die Logenmitglieder waren, als sie sich gegründet hatte, 61, waren die sehr gemischt. Das heißt, das waren ja deutsche Juden, gab es ja kaum noch. Da muss man ja auch schauen, dass die jüdischen Gemeinden setzen sich ja zusammen aus vielen Menschen, die aus den ehemaligen Gussländern kommen. Und das ist ja so, ich bin mittlerweile auch schon jetzt fast 72, unser Schatzmeister ist schon 77. Und uns ist es auch wichtig gewesen, als Frankfurter Loge, endlich mal die Geschichte aufzuarbeiten mit unseren Vorfahren, ne, um die zu würdigen. Es geht eigentlich gar nicht um uns selbst. Es geht darum, um sie zu würdigen. Und deswegen, ich will es nochmal zum dritten Mal wiederholen, sind wir wirklich auch Birgit extrem dankbar. Auch gerade speziell auch für ihre Arbeit für die Damen, weil und auch für die Männer, was sie geleistet haben. Und das ist eigentlich unser Bestreben, das in der Öffentlichkeit nochmal bekannt zu machen, was Juden für Deutschland geleistet haben. Und was den Schaden, den meiner Meinung nach Deutschland sich selber angetan hat, die alle zu vertreiben und
zu vernichten
sowieso und absolut. Und das ist schon eine Sache, die einem sehr weh tut und das unvorstellbare Grausen haben, diesen Weg, den sie gegangen sind, ja, wie sie mit den Menschen umgegangen sind. Den Psychoterror, den man ihnen ausgesetzt hat. Es wäre ja genauso, ich sitze jetzt hier mit euch zusammen und denke, ich bin Deutscher, ja, habe alle Vorteile und morgen fangen die so an und entreißen dir alles. Dein Pass, dein Leben,
deine Rechte,
alles, ja, deine Rechte,
deine Würde,
ja, alles. Ja, und bis zum Tode hin, ja, bis zum Mord. Und was hier im Namen der Nazis passiert ist, ist schon erschreckend und ich finde es auch wirklich schlimm, die Unwissenheit von vielen Leuten, ja, auch Akademikern, ja, die davon gar keine Ahnung haben. Das finde ich schlimm.
Jetzt hattest du schon das Stichwort der Damen genannt. Da möchte ich an der Stelle an Birgit nochmal übergeben. Denn ja. Es war ja gerade auch im akustischen Einspieler zu Beginn immer nur von Brüdern die Rede. Jetzt hat Ralf das ja auch schon mal angesprochen. Welche Möglichkeit der Mitwirkung gab es denn in der Geschichte des Ordens Bnei Brit für Frauen, speziell in Frankfurt oder vielleicht auch auf Hessen bezogen?
Ja, eigentlich sehr viele. Erstmal sollte man wissen, dass der Bnei Brit insgesamt in Deutschland ungefähr 15.000 Brüder hatte. Und dazu kam, das ist wirklich enorm, eine ähnliche Anzahl an Logenschwestern, an Frauen. Sie waren organisiert als angeschlossene Frauenvereinigung. Das heißt, sie waren den jeweiligen Logen. Es gab insgesamt 103 angeschlossen, aber selbstständig. Sie haben sehr viele soziale Projekte organisiert und aufgebaut für jüdische wie nichtjüdische, auch viele Frauenprojekte. Sie waren sehr, sehr gut vernetzt, unter anderem als Mitglied im Jüdischen Frauenbund, aber auch im Dachverband der bürgerlichen Frauenbewegung, dem Bund Deutscher Frauenvereine und auch in den ganzen Frankfurter Frauenvereinigungen. Da waren die also alle mit drin und sehr engagiert. Für Hessen möchte ich gerne Dr. Frieda Sichel aus Kassel namentlich erwähnen. Sie war Ökonomin, Soziologin und die Vorsitzende des Schwesternverbands des Hessischen Distrikts des Ordens Mnei-Brit. Weil die Schwesternvereinigungen waren ja auch den Distrikten dann angeschlossen und haben selber Schwesternverbände gebildet nochmal. Es gab auch den Dachverband in Deutschland. Von den drei Logen des Frankfurter Mnei-Brit, über die ich ja am meisten geforscht habe, möchte ich auch noch einige sehr aktive Logenschwestern nennen. Zum einen die Historikerin Dr. Dora Edinger, Chefredakteurin der Zeitschrift Die Logenschwester. Also sie hatten eine eigene Zeitschrift auch eben deutschlandweit. Die Nationalökonomin Dr. Camilla Burstin-Tauber. Sie leitete das Frankfurter israelitische Mädchenheim für junge Angestellte und Berufsanfängerinnen, der damals die Berufstätigkeit junger Frauen sehr stark gefördert. Und die kam dann von irgendwelchen Dörfern, Landgemeinden nach Frankfurt und kam dann in diesem israelitischen Mädchenheim unter. Und das bestand über Jahrzehnte und wurde vortrefflich von Frau Dr. Burstin-Tauber geleitet. Also es gab auch promovierte Frauen, die sehr aktiv waren.
Sehr interessant.
Ja, um bei diesen Vorteilen was gegenzusteuern. Und dann möchte ich noch gerne nennen die ehrenamtliche Sozialmanagerin Therese Freimann. Sie entstammte einer der Logenfamilien des Ordens Mnei-Brit, die mehrere Generationen umfasst. Und das Spannende daran ist ja auch bei der Geschichte der Logen, dass sie sehr intensiv mit Familiengeschichten verbunden sind, die über Generationen auch hinweg sind. Und Therese Freimann zum Beispiel war die Tochter des Logenmitbegründers und bekannten Rabbiners Dr. Markus Horowitz. Und auch die Söhne, also ihre Brüder, die waren also alle engagiert. Das waren zum Teil recht bekannte Wissenschaftler, Ärzte und dergleichen, waren also alle in den Logen Künstler aktiv. Ja. Und viele bekannte Frankfurter Stadtbürger waren auch in der Loge. Und ich kann sie auch gleich mal nennen.
Sehr gerne. Ja. Das Who is Who vom Mnei-Brit.
Ja, und ich kann nur wenige Namen nennen, aber ich fand das auch, als ich begann zu forschen, also außerordentlich spannend. Ich habe das Frankfurter Judentum noch mal von der ganz anderen Seite auch kennengelernt. Und nennen möchte ich mal, weil die Namen wohl bekannt sind, die Philosophen Hermann Cohen und Franz Rosenzweig, die Eltern des Sozialphilosophen Erich Fromm. Waren sehr engagiert, auch zwei Onkel von ihm waren in der Loge, also Erich Fromm war ein Logenkind. Der Sozialmediziner und Stadtverordnete Wilhelm Hanauer, der Kunstmaler und Impressionist Jakob Nussbaum, der Vater des deutschen Arbeitsrechts Hugo Sinsheimer, auch ganz spannend, sein Vater war auch schon Logenmitglied, oder das Kaufhauspionier-Ehepaar Hermann und Ida Ronker. Und da wird gleich schon mal deutlich, die ganze Vielfalt der Berufe und Berufungen, die sich eben in dieser Loge versammelt haben. Es waren bestimmt ganz spannende Diskussionen auch, die dadurch da entstanden sind.
Und wenn ich noch hinzufügen darf, da waren auch ganz berühmte Ärzte dabei, auch beim Paul-Ehrlich-Institut. Die ganz berühmte Leute, die ganz viel auch erfunden, getan haben. Und man muss auch eine Sache wissen, wenn man sich das Buch durchliest von Bürger, dann sieht man auch, was wie hochgestellte Persönlichkeiten das waren. Es waren also nicht nur alle, nur solche, aber es gab auch zum Beispiel, damals gab es ja diese Justizräte oder Sanitätsräte oder was weiß ich, ganz viele hochgestellte Persönlichkeiten. Und man kann durchaus behaupten, dass zur damaligen Kaiserzeit, auch hier in Frankfurt, aber nicht nur in Frankfurt, weil man muss ja wissen, es gab ja in Hannover, Hamburg, in den Großstädten auch ganz ähnliche Logen, Mnei-Brit-Logen. Und diese Leute, die in führenden Positionen waren, ob das bei Gericht war oder in den Unikliniken oder sonst wo, hatten natürlich viele Neider. Und als die Juden dann angefangen, verfolgt zu werden, da haben sich natürlich viele Leute auch profitiert davon, dass diese Damen und Herren plötzlich nicht mehr da waren. Weil dadurch konnten sie plötzlich, sie brauchten nur ein Parteibuch haben und dieses Fähnchen zu winken, dann hatten sie die Chance, ähnlich wie in anderen Sachen, plötzlich denen ihren Job zu bekommen. Und man kann durchaus behaupten, dass die das Rückgrat, diese jüdischen Menschen der damaligen Zeit, in der Kaiserzeit, schon einen großen Beitrag zur Gesamtgesellschaft beigetragen haben. Und schon so, man kann schon vom Rückgrat der Gesellschaft reden. Und das ist auch diesen Verlust, der ist nie wieder gut zu machen.
Ja, da kommen wir direkt auch schon zum nächsten Thema, nämlich das Thema Erster Weltkrieg und dass auch nicht wenige Logenbrüder da stolz für das deutsche Vaterland ja in den Krieg gezogen sind.
Ja, dazu möchte ich, also danke auch, dass du das erwähnst, weil es ist auch oft gar nicht bekannt. Und dieses traurige Ende dieser Geschichte fing ja an mit der Judenzählung, wie wir wissen, und diese ganzen antisemitischen Behauptungen, die Juden hätten nicht gekämpft, sondern ganz im Gegenteil war das, weil die Juden Juden, wie du schon vorhin gesagt hast, völlig zu Recht, fühlten sich ja zu 100% deutsch. Das war für sie gar keine Frage. Die waren ja in der Gesellschaft, die meinten ja, das ist ja das trügerische Bild. Deswegen sind wir heute auch alle so vorsichtig, Isabel, weil wir denken, wir sind deutsch, aber nach der Geschichte musst du wissen, dass du eben Jude bist. Und das merkst du ja häufig auch so, weil Leute auch in hohen politischen Positionen heute von der Parität der Religion sprechen. Was ist das bitte für ein Begriff? Allein schon zahlenmäßig ist das vollkommen unrealistisch, weil du hast weltweit weniger als 15 Millionen jüdische Menschen. Ich muss ja nicht sagen, wie viele Muslime es gibt und wie viele Katholiken und Evangelien. Allein schon deswegen kann man von gar nicht sprechen, von einer Parität. Und ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, wenn du mir erlaubst, kurz das Thema zu wechseln, ich finde gerade auch viele Menschen, junge Leute muslimischen Glaubens, die kriegen das ja gar nicht beigebracht oft, was überhaupt sich hier abgespielt hat während der NS-Zeit. Und wenn du die damit konfrontierst, dann sind die extrem bewegt, weil sie sich das gar nicht hätten vorstellen können, dass Juden auch so verfolgt wurden und selber auch zu Flüchtlingen wurden. Und sind das sehr betroffen. Also ich will damit nur sagen, diese Erinnerungsarbeit ist nicht nur für die Deutschen wichtig, sondern für die gesamte Gesellschaft. Das Bemerkenswerte ist nicht nur, Isabel, dass sie dort gekämpft haben. Viel bemerkenswerter ist, wenn du siehst, dass wenn zum Beispiel an Julius Blau, der seinen Sohn Fritz Blau im Ersten Weltkrieg verloren hat, oder was wie die geredet haben, als die ersten jüdischen Soldaten in den Krieg zogen, diese Reden sollte man sich mal durchlesen, wie national bewusst und stolz sie waren, dass sie für Deutschland kämpfen konnten.
Durften.
Durften, ja. Und du siehst ja auch, wie viele, es gab ja auch die vielen jüdischen Rabbiner, die, wie war das nochmal, im Krieg waren?
Die Feldrabbiner.
Ja, die Feldrabbiner. Da gab es ja berühmte Rabbiner. Ja, du siehst ja, hast ja Bilder, die sich da treffen mit einem evangelischen oder katholischen Pfarrer zu den Feiertagen oder wie auch immer, auch mit muslimischen Geistlichen. Also ich muss dir sagen, da hat das...
Entschuldigung, ganz kurz, ja? Muslimische Geistliche damals schon im Ersten Weltkrieg?
Ja, gab es auch.
Aus Bosnien. Bilder,
ja, aus Bosnien zum Beispiel. Hast du ein Bild, wo die zusammenstehen?
Es gibt ein berühmtes Bild.
Ja, ganz berühmtes Bild. Und ja. Ich muss dir sagen, da siehst du richtig, wie die eigentlich sich eingefühlt haben in die Gesellschaft. Und es gab ja über 100.000 jüdische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Viele haben wirklich das Eiserne Kreuz der ersten und zweiten Klasse bekommen. Sehr viele. Mein eigener Großvater, muss ich erzählen, war Oberleutnant bei der Kavallerie. Ich habe ein ganz tolles Bild von ihm, wo er so ganz stolz steht, als ganz junger Mann mit Uniform, mit Säbel. Und der hat dann immer erzählt, dass er weiß selber nicht, wie er den Krieg überlebt hat, weil um ihn herum sind seine ganzen Kameraden wie die Fliegen abgeschossen worden. Und der war dann während des Zweiten Weltkriegs, also, weil du mich gefragt hast, auch auf der Flucht durch Rumänien, frag nicht, Ungarn, Katastrophe. Also, also wenn du jetzt siehst, ja, nochmal, dass dass sie im Krieg waren, ist eine Sache, aber ich finde es, um zu verstehen, wie die deutschen Juden getickt haben, Isabel, sollte man die Reden hören, die die Leute gehalten haben vor dem Krieg und als es nach dem Krieg dann den allen so schlecht ging. Dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt noch mehr zusammenhalten. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, als die Leute ganz viel Geld verloren haben, als die Wirtschaft durch die Inflation und alles ganz brach lag. Da siehst du auch wirklich, wie sie damals noch an Deutschland geglaubt haben. Ja? Und umso schlimmer ist das Ganze.
Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts interessiert wären, diese Reden zu recherchieren? Wie käme man da
dran? Ganz einfach. Man muss sich nur das Buch anschauen. In dem Buch steht ja zum Beispiel drin, wie was zum Beispiel Julius Blau gesagt hat, oder sogar ein Rabbiner. Die kamen im Ordinat. Die kamen nämlich extra feierlich angezogen, als wäre es zu den hohen jüdischen Feiertagen und haben dann zu den Soldaten und den Familien gesprochen. Zur damaligen Zeit war es eigentlich Usus, dass viele Logenpräsidenten auch zur gleichen Zeit Vorsitzende der jüdischen Gemeinde waren. Und dasselbe galt auch für Rabbiner. Es war damals komplett normal, dass die Gemeinderabbiner alle auch Mitglieder der Loge waren. Und dazu gibt es ja auch, ein Kapitel oder du hast es ja in dem Buch von dir sehr ausführlich darüber geschrieben, wie viele große Rabbiner, das waren halt andere Zeiten auch, wie viele große deutschstämmige Rabbiner Mitglieder in der Loge waren. Das ist ja auch so eine Sache, die es ja heute so gut wie gar nicht gibt, weil wo die Rabbiner heute, die kommen aus Israel oder sonst wo, aber solche Leute, die so auch so deutsche Rabbiner waren und so deutsches Deutschtum so gelebt haben, das war ja wirklich zur damaligen Zeit, wie ich dir schon vorhin erklärt habe, ja. auch was Bewegendes. Also.
Und gerade in Frankfurt waren ja sehr berühmte Rabbiner.
Genau.
Ja, also jetzt zum Beispiel Lazarus, ich hatte ja genau. Markus Horowitz erwähnt und Salzberger.
So ist es. Ja. Und noch andere.
Und noch andere. Und ich möchte auch noch mal erwähnen den Max Dienemann aus Offenbach, der ja ganz bekannt war, weil er aber auch Logenbruder war, ja die erste Rabbinerin weltweit überhaupt genau. ordiniert hat.
Richtig.
Sarah Jonas. Mhm. Und er war auch Mitglied der Frankfurt-Loge. Also die Offenbacher, weil die keine eigene Loge hatten, sind danach nach Frankfurt gegangen. Das war ja üblich.
Also ganz ehrlich gesagt, Isabel, wenn du mich jetzt fragst, ja, als ich bin jetzt 72, bin hier in Frankfurt geboren. Also wenn ich mir das jetzt durchlese, ich weiß natürlich, was passiert ist, ja, da muss ich sagen, ups, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ganz ehrlich, das fällt mir schwer. Ja, weil ich ja weiß, was man denen angetan hat und was sie durchgelitten haben. Deswegen ist es für mich... Diese deutsche Nationalität, die die hatten, die ist für mich ganz ehrlich gesagt schwer kaum zu ertragen, ja, und kaum zu verstehen.
Und auch nicht für dich selbst vorstellbar so.
Nee, überhaupt nicht, nein, weil ich ja genau weiß, was man jetzt zu erwarten hat. Ich meine, es gibt ja immer noch diese ganzen Geschichten, ja, von wegen die Juden haben Jesus umgebracht oder die Juden zahlen keine Steuern und lauter so ein Käse und mit diesen ganzen angeblichen Wiedergutmachungsgeschichten, ja.
Wie war es denn um die B'nai B'rith-Logen gestellt zu Beginn der NS-Zeit in den 30er Jahren?
Ja, es gab ja mal einen Aufwind in der Weimarer Republik. Also es ist erstmal enorm angewachsen, nochmal der B'nai B'rith-Orden. Es sind auch viele wieder zurückgekehrt durch den starken Antisemitismus in der Weimarer Republik von der rechten Seite. Und dann gab es eben diese unglaubliche Zäsur 1933 und auf einmal war alles ganz anders. Also nichts war wie vorher, also das Leben davor und danach, das war nicht mehr zusammenzubringen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von Professor Moritz Werner, der jahrzehntelang im Lessing-Gymnasium war und der dann auch im Freien Deutschen Hochstift sehr aktiv war und er durfte ab 33 das nicht mehr betreten. Er wurde also wie ein, man kann es nicht anders sagen, wie ein tollwütiger Hund wurde er vertrieben von seinen Ämtern. Und das ist nochmal ein Beispiel von vielen anderen Beispielen. Und das baute sich dann immer mehr auf. Also die Logen wurden überwacht. Dazu muss man sagen, die Freimaurerlogen wurden bereits 1935 verboten und die jüdischen Logen 1937. Und der letzte Präsident, Großpräsident, der Präsident der Großloge, also von Deutschland, das war Rabbiner Dr. Leo Beck, also ganz prominenter Rabbiner. Und als die Logen geschlossen wurden, war er eben der letzte Präsident. Und das hat sich dann so aufgebaut, auch im Novemberpogrom, dass eben viele Logenbrüder in die Festhalle deportiert wurden, unter unsäglichen Umständen dort festgehalten wurden. Ich möchte gerne mal das Beispiel von Rabbiner Georg Salzberger, der auch sehr bekannt war, nennen. Er gehörte auch zu den drei Feldrabbinern aus Frankfurt. Ja. Und er wurde auch in übelster Weise dann in der Festhalle auch gequält und kam dann ins KZ und hat dann hohes Fieber bekommen. Er ist praktisch...
Buchenwald war der doch, glaube ich.
Buchenwald, ja. Glaube ich. Und ist in letzter Minute praktisch wurde er dann entlassen und kam dann sehr krank und geschwächt dann zurück nach Frankfurt. Seine Familie hat ihn kaum wiedererkannt. Und dann haben sie natürlich gesehen, dass sie möglichst schnell das Land verlassen konnten Richtung England, ja, wo sich dann viele Logenbrüder und Logenschwestern dann hingeflüchtet haben. Jedenfalls standen die Logen immer mehr unter Überwachung. Und dann 1937, im April 1937, wurde dann der letzte Präsident, Josef B. Levy, ein Pädagoge, am Philanthropien, auf Religion zuständig, war letzter Präsident. Er wurde dann morgens und in der Frühe von Gestapo aus dem Bett geholt, wurde dann zum Logenheim von den beiden, Anführungszeichen, begleitet.
Schikaniert dort, ja.
Ja, und dann wurden die ganzen Präsidenten, Beamtenrat und auch die weiblichen Vorsitzenden der Schwesternschaften wurden dort festgehalten. Und das waren ja auch teilweise, also eigentlich größtenteils inzwischen ältere Menschen. Und die wurden von den jüngeren SS-Leuten also in übelster Form schikaniert. Die mussten exerzieren, sie wurden angespuckt, sie wurden herumgetrieben. Das ganze Mobiliar wurde zerschlagen, es wurde alles ausgeplündert. Und dann wurde dann der Präsident Levy, weil sie haben ja nach Geld und Unterlagen gesucht, in einen Extraraum. Und dann hat man also nichts ausgelassen bis hin zur Stehfolter. Der muss also zwei Stunden lang stehen. Wenn er versucht hat, die Hand an die Wand zu legen, wurde die Hand weggeschlagen. Und er war natürlich vollkommen fertig, als er dann wieder zurückkam. Das Ganze ging bis 19 Uhr so in etwa. Und da wurde das Dekret überreicht, also vom SS-Sicherheitshauptamt, der Erlass, dass also alle jüdischen Logen, es waren 103 gewesen zuletzt, des Ordens Bnei Brit, zwangsgeschlossen werden, dass sie in Anführungszeichen arrestiert, also ausgeplündert werden. Und seitdem durften die Logenmitglieder ihr eigenes Logenheim nicht mehr betreten.
Und das war das Logenheim an der Eschersheimer Landstraße?
Ja, genau.
Ja, das bestand ja aus drei Immobilien, weil, wie du schon gehört hast, die erste Immobilie war ja 27, die hat man 1901 gebaut. Und als dann die Logen immer größer wurden, war das ja zu klein. Und dann haben sie sich noch die Immobilien gekauft, also die Grundstücke 25 und 29, haben da auch gebaut. Und so dass am Ende die Gesamtfläche des Grundstücks, das der Loge gehört hat, dort waren 5000 Quadratmeter. Und man muss wissen, der Saal bot Platz für 600 Menschen. Also ein riesengroßer Saal. Dort hing ein Kronleuchter, der war, es gibt ja auch Bilder darüber, man kann das sehen. Und die Logen, wir haben auch handgeschriebene Briefe von zwei ehemaligen Präsidenten, einmal von Rabbiner Dr. Leo Beck, der genau aufgeschrieben hat, wie er sich erinnern kann, was dort alles war. Und auch von einem Herrn Pfefferkorn, einem Bruder, der auch Logenmitglied war, dessen Familie sich aber nach Zürich retten konnte und der das auch beschrieben hat. Vielleicht darf ich noch, wir könnten ganz lange über das Thema sprechen. Es gäbe unheimlich viel dazu zu sagen, über diese ganzen Schikaniereien, diese unvorstellbaren Geschichten. Leo Beck war ja auch in Theresienstadt. Er hatte da eine ganz fürchterliche Funktion inne gehabt, weil er musste als der ältesten Räte, wurde er gezwungen, die Transporte nach Auschwitz zusammenzustellen, war sogar gezwungen, einige seiner eigenen Familienmitglieder auf diese Züge zu setzen, weil er keine andere Wahl hatte. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass Leo Beck selber 55 noch, als man sich überlegte, ob man wieder in Europa Logen gründen würde, also eine Mitlogen gesagt hat, also er könne sich nicht vorstellen, dass es jemals wieder Juden geben würde, die in Deutschland leben würde, geschweige denn, dass man ihnen eine Loge da gründet. Aber was interessant ist, es haben sich ja auch ein paar Leute auch aus der Frankfurter Mitloge retten können nach London und auch nach Amerika. Und diese Brüder haben dann eine Leo Beck-Loge gegründet, also nach ihm benannten Leo in London, wo er auch Mitglied war, und auch in Amerika. Das wurde auch gegründet von Frankfurter Juden. Aber ich möchte noch einmal nochmal zurückgehen, wenn du erlaubst, zum Ersten Weltkrieg. Da spielte zum Beispiel auch das Lehrhaus dann später eine große Rolle, weil Franz Rosenzweig, die schreiben alle überall, wenn du guckst, ins Wikipedia steht überall Franz Rosenzweig, aber keiner wusste um die Bedeutung Franz Rosenzweigs, auch für sich, und auch Buber natürlich für die Loge. Weil Franz Rosenzweig wurde ja von einem Logenbruder nach Frankfurt berufen. Der kam ja nicht umsonst hierher, sondern war ja ein Lehrer, ein hochintelligenter Mensch. Man hat ihn ja über die jüdische Volkshochschule, an der ein Bruder von uns, von der Loge, sehr engagiert war, der hat ihn hierher geholt. Und das spielte dann eine ganz große Rolle, weil er hat ja nicht erst über Hegel geforscht, sondern es ging ja auch darum, dass viele jüdische Menschen waren total am Boden zerstört. Und es war auch das Bestreben, gerade von Rosenzweig, auch Menschen zu erreichen, auch in kleineren Städten, Dörfern, die jetzt nicht so Zugang hatten zu den großen Städten, wo es auch doch immer noch jüdische Gemeinden gab. Und wo man doch versucht hat, obwohl es so einen Antisemitismus gab, noch was für die jüdischen Menschen zu tun. Und da hat er wirklich auch sich sehr für eingesetzt, dass man auch das Judentum diesen Leuten näher bringt, mit Unterstützung von Martin Buber.
Jetzt haben wir uns ja zunehmend der Gegenwartsebene angenähert und ich denke, es ist mehr als deutlich geworden, auch nicht zuletzt verkörpert durch dich und deine Präsenz als aktueller Präsident von Bnei Brit Frankfurt, der Frankfurter Loge, dass Bnei Brit alles andere als Geschichte ist. Deswegen nun die Frage, was macht die Loge heute und wie viele Bnei Brit Logen gibt es denn heute noch in Hessen?
Also wenn die Birgit erlaubt, will ich das beantworten. Also in Hessen gibt es tatsächlich nur die Frankfurter Loge, weil die anderen gibt es nicht mehr. Das ist ja genau das Problem, was ich dir auch geschildert habe. Es gab ja nach dem Krieg dort gar keine Gemeinden. Und jetzt baut man da überall wieder Synagogen. Das ist interessant zu wissen. Es gab ja in Hessen gibt es alleine über 400 jüdische Friedhöfe, die darauf schließen lassen, wie viele Gemeinden es mit Juden hier gab. Aber leider ist es so, um die Frage genau zu beantworten, dass Hessen gibt es nur eine. Es gibt insgesamt in Deutschland heute nur noch Logen, Mitlogen in Berlin, in Düsseldorf und in München. Oh. Das ist die Situation.
Also vier Stück in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, klar, weil wo sollen die herkommen? Ja? Und wer wird das weitermachen? Ja? Du brauchst ja auch Leute, die sich ehrenamtlich da einsetzen. Und wenn du mich jetzt fragst nach dem, was wir so gemacht haben, mein Vater hat ja meine Frau und mich, die Simone, erst in den 90ern in die Loge geholt. Und es ist ja auch immer so, wenn du geschäftlich sehr engagiert bist, hast du ja gar keine Zeit, sich so mit der Geschichte zu befassen. Und ich habe auch mal früher gedacht, gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt ist es natürlich eine andere, ganz andere Geschichte. Und je tiefer, je mehr man da an das Thema einsteigt, umso, das ist ja ein Fass ohne Boden. Und die Hauptaufgabe war ja auch, und da hat die Loge, glaube ich, sich sehr verdient gemacht in der Gemeinde, dass wir uns sehr gekümmert haben um die russischen Zuwanderer. Weil wir haben sehr viele Konzerte gemacht, weil die Leute lieben die Kultur, gehen sehr gerne in klassische Konzerte oder ins Ballett. Also Ballett können wir nicht bieten, weil ich bin ein guter Tänzer. Aber wir haben sehr schöne, es gibt ja auch sehr viele wunderbare Künstler, gerade Musiker aus den ehemaligen Gussländern. Wir haben sehr viel da in der Richtung getan und und natürlich sind die aktuellen Themen halt wichtig. Wir haben enorm viel gemacht wegen der Ukraine-Krise. Ich meine, lang bevor dieser Krieg angefangen hat mit Russland. Das war übrigens auch ein Großprojekt der amerikanischen Loge, also der Großloge, dass wir die Ukraine unterstützen. Und das haben ganz Europa hat da sich sehr verdient gemacht. Wir haben ganz viele Veranstaltungen gemacht, Fundraising und alle diese Sachen. Und wir tun sehr viel für die Unterstützung des Staates Israels, weil wir haben alle, jeder von uns hat Verwandte, Familie dort. Und ich muss dir auch sagen, Isabel, das ist vielleicht für deine Zuhörer ganz interessant, dass ich heute gar nicht hier sitzen würde, wenn meine Mutter nicht im Alter von 14 Jahren gesagt hätte, sie bleibt nicht in Deutschland. Nachdem sie mit ihrer Mutter zu dem Direktor gerufen wurde und der ihr verkündigt hat, dass ab sofort dürften keine jüdischen Kinder mehr auf die Schulen gehen. Und meine Mutter war natürlich in der damaligen Zeit, du weißt, Schiller, die konnten das alles auswendig. Und das hat sie sehr betroffen gemacht. Und dann hat sie sich dazu entschlossen, da gab es ja schon die sogenannte Kinder- und Jugendallee, die Menschen nach Israel gebracht hat. Und da gab es diese Lager, wo man hinkommen konnte, also diese, wo man sie bestellt hat.
Auffanglager.
Nicht Auffanglager, nein, sondern Lager, wo man
die Hascha,
wo man ausgesucht hat, wer eignet sich auch dafür, im Kibbutz zu arbeiten, ja, zum Beispiel, ja. Schwer zu körperlich zu arbeiten und weil die Engländer, was war ja beim britisches Mandatsgebiet, die haben natürlich nur gewissen Personen, die wollten ja auch keinen Ärger da haben und haben damals auch, obwohl sie wussten, was in Europa los war, haben sie ja nur wenigen Menschen Einreisevisa erlaubt. Meine Mutter ist eine gebürtige Laserstein und kommt aus Ostpreußen und die Familie von meinem Vater kommt aus Leipzig, also mein Vater und mein Großvater sind gebürtige Leipziger. Und die haben sich dann dort kennengelernt und sind beide im Jahr 21 geboren und kamen dann 36 nach Palästina und mussten dann sehr, sehr schwer arbeiten. Da waren sie am Kinneret, am See Genezareth, im Kibbutz Degan Yabet. Das ist einer der berühmtesten Kibbutzim dort. Und die waren meine Mutter, meine Eltern waren beide große Zionisten. Also wenn meine Eltern beide nicht den Schluss gefasst hätten, nach Palästina auszuwandern, würde ich jetzt nicht mit dir heute hier sitzen. Ich will es nur erzählen, damit auch deine Hörer vielleicht ein bisschen mehr verstehen können, was das für Konsequenzen hatte. Das heißt, meine Mutter ist im Alter von 15 Jahren, ja, weg von ihren Eltern. Und es war so, sie hat auch eine Schwester, die hieß Gerda, die war anderthalb Jahre jünger. Die hat dann versucht, ihr nachzukommen auf diesem berühmten Kladowa-Transport. Und die wurden dann, die sind mit dem Schiff die Donau runter und wurden dann leider im Winter eingeholt, als es alles praktisch vereist war. Als die Nazis dann einmarschiert sind in Serbien, wurde sie da gefangen genommen, gehörte einer zu den ersten Menschen, die in den LKWs testweise vergast wurden. Ja? Das musst du dir mal vorstellen, ja.
Ich wollte erst noch mal kurz zurückkommen auf die Wiederbegründung der Frankfurt-Schönstedt-Loge 1961. Und da muss ich einfach ein paar Namen noch loswerden. Zum Beispiel den Namen Max Horkheimer, der sich also sehr engagiert hat, auch für die Gründung, also, obwohl er dann in der Schweiz lebte. Und auch die beiden, also es waren auch ganz bekannte jüdische Stadthistoriker, Paul Arnsberg zum Beispiel, Adolf Diamant, die auch alle Brüder der Loge waren, Fritz Edlinger, der dritte eigentlich jüdische Frankfurt-Historiker, die also wirklich die Frankfurter jüdische Nachkriegsgeschichte überhaupt erstmal aufgearbeitet haben bis heute. Die waren also alle in der Loge. Und ich möchte nochmal Ralfs Mutter Ruth Hofmann hervorheben, weil sie war die erste Vizepräsidentin.
Und mein Vater war zweimal Präsident.
Ja.
Abgesehen davon.
Ja, genau. Ja. Nochmal hervorheben. Also, das ist auch eine recht spannende Nachkriegsgeschichte. Da konnte ich jetzt in meinem Buch also nicht so drauf eingehen. Aber es wäre halt wichtig, dass auch dazu nochmal Forschung stattfinden, weil das auch neue Blicke auf die Frankfurter jüdische Geschichte, auch Nachkriegsgeschichte, wirft. Ansonsten drückt die Geschichte des Pnei Brit und seiner Logen in Frankfurt, in Hessen und auch deutschlandweit einen ganz wichtigen Bestandteil der jüdischen Geschichte in Deutschland aus, die bisher relativ unbeleuchtet geblieben ist. Ich war selber relativ
geschockt.
Erstaunt, sage ich jetzt mal dazu, ich drücke mal diplomatisch aus, dass es darüber überhaupt noch nichts gab. Man könnte über jede der 103 Logen, auch über jede hessische Loge, eine eigene Forschungsarbeit oder Forschungsarbeiten machen, die vor allen Dingen auch die Persönlichkeiten, die Biografien, die alle mit den dortigen jüdischen Gemeinden verknüpft sind, nochmal extra beleuchten. Und ich möchte auf jeden Fall dazu aufrufen, möchte ich fast mal sagen, dass sich da an der Universität oder an anderen Institutionen, da auch privat, sich Menschen finden oder an Schulen Menschen finden, die sich eben mit den Biografien intensiv beschäftigen. Und ich kann nur sagen, es sind ganz spannende Biografien. Es lohnt sich, in die Geschichte einzutauchen und weiter zu forschen und zu erinnern.
Ja, also ich denke, es ist deutlich geworden, dass weitere Forschungsarbeit zu den jüdischen Logen nicht nur in Hessen unbedingt notwendig ist. Und da wünsche ich euch also gutes Gelingen für, dass es auch in die Tat umgesetzt wird. Und danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier meine Gäste wart.
Und wir haben dir zu danken.
Wir danken dir.
Wir danken dir, Isabel. Ich finde es toll, dass du dich der Sache so annimmst, auch das Projekt.
Sehr gerne. Dankeschön an euch beide.
Danke dir.
Danke.
Das war Folge 6 des Podcasts der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung zu jüdischem Leben, Geschichte und Kultur in Hessen mit dem heutigen Thema Jüdische Logen in Hessen. Moderation Isabel Gatthof, Studiogäste Dr. Birgit Seemann und Ralf Hofmann. Alle Angebote, Veranstaltungen, Publikationen und Online-Formate der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie Unterrichtsmaterialien zum Podcast findet ihr auf unserer Homepage unter www.hlz.hessen.de. Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung freut sich über Feedback, Anregungen und Kritik zum Podcast. Schreibt uns einfach eine E-Mail an jüdischesleben@hlz.hessen.de.